Zu Beginn dieses neuen Jahres habe ich mich mit dem Jakobusbrief mal wieder beschäftigt oder angefangen, den ganzen Brief zu studieren, zu lesen. Und weil es so ein lebenspraktisches Buch ist, das uns so viele Lektionen auch für unseren Alltag mitgibt, möchte ich auch in meinen nächsten Predigten aus diesem Buch fortlaufend auch predigen und hineinschauen. Heute starten wir mit den ersten 8 Versen, die uns zunächst den Autor und auch die Empfänger vorstellen und uns zugleich hineinnehmen mit in die ersten Themen des Jakobusbriefes. Ihr dürft gerne aufschlagen, Jakobus 1, die Verse 1 bis 8. Da lesen wir: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Zunächst ein paar Worte zum Autor dieses Briefes. Der Mann, der diesen Brief schrieb, war nicht der Bruder von Johannes, also nicht die Donnersöhne, sondern wir haben hier den Halbbruder unseres Herrn Jesus vor uns. Wir lesen unter anderem in Matthäus 6, Vers 3, dass Maria eben keine ewige Jungfrau blieb, das hat man ihr nur später angedichtet, sondern dass sie durchaus sogar eine Großfamilie hatte mit mindestens 5 Kindern neben Jesus. Und der Erste, der Älteste in dieser Reihe war Jakobus. Er war lange Zeit ein Skeptiker, war eher zurückhaltend, hatte dem Herrn Jesus nicht von Anfang an geglaubt. Vielleicht kannte er sich deshalb auch so gut mit Zweifeln aus und wusste von den fatalen Folgen, die wir gerade gelesen haben, Verse 6 bis 8, wo wir nachher noch kurz darauf eingehen werden. Jakobus, er kam, soweit wir wissen, erst nach der Auferstehung des Herrn Jesus zum Glauben, auch an ihn als persönlichen Retter, als persönlichen Messias. Wir lesen in 1. Korinther 15 auch von einer ganz persönlichen Begegnung, wo Jakobus erwähnt wird, dass er den Herrn als Auferstandenen gesehen hatte. Erst jetzt erkannte er ihn als den, der er wirklich war. Und von nun an lesen wir auch in der Apostelgeschichte, dass er sich im Kreise der Apostel mit bewegte. Und dort in Jerusalem war auch sein Hauptaufgabenfeld. Allmählich wuchs er dort in die Gemeinde mit hinein und leitete auch diese Gemeinde als Hauptleiter, weshalb ihn Paulus dann auch in Galater 2, Vers 9 als eine Säule der Gemeinde bezeichnet. Also er war wirklich ein wichtiger Mann in der Gemeinde in Jerusalem. Und ganz besonders tritt er dann auch in Apostelgeschichte 15 auf beim Apostelkonzil. Dort gab es ja Uneinigkeit zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Was dürfen sie noch machen oder was sollen sie halten und was nicht? Und es ist Jakobus, der hier den entscheidenden Vorschlag macht, damit da wieder Einigkeit entsteht zwischen den Christen aus Israel und den Christen aus den Völkern. Der Geschichtsschreiber Josephus, er schreibt über ihn, dass die Juden ihn respektvoll Jakobus, den Gerechten, nannten, weil er eben so vorbildlich, so gesetzestreu, so Gott hingegeben lebte, und die Juden haben es gesehen, er war ja immer noch bei ihnen in Jerusalem, sehr tempelnahe. Seine demütige Haltung erkennen wir auch gleich hier am Briefanfang in Vers 1. Denn obwohl er der Halbbruder von Jesus ist, nennt er sich dort einen Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Damit unterstreicht er nochmal seine Stellung, die er erkannt hatte, wie er zu Jesus stehen sollte. Er wusste, er ist mein Herr und ich bin sein Diener. Für Diener steht im Griechischen hier das Wort doulos, was sogar Sklave heißt. Damit macht er seine Abhängigkeit von Jesus nochmal deutlich. Diesem Herrn wollte er treu und hingegeben dienen. Eben auch, indem er diesen Brief geschrieben hatte. Und mit dieser Selbstvorstellung als Knecht des Herrn Jesus, da zeigt er ja auch uns als Gläubige des Neuen Testamentes, wie wir zu Jesus stehen sollen. Auch wir sind seine Knechte. Er ist unser Meister. Er ist unser Herr, unser König. Wir sind die, die ihm vor allem eines schulden: Gehorsam und völlige Hingabe. Der Jakobusbrief ist womöglich das älteste Dokument im Neuen Testament, der älteste Brief. Das heißt, er wurde wahrscheinlich vor den Paulusbriefen und auch vor den Evangelien geschrieben. Daher hat es auch vielleicht an manchen Stellen eine ungewöhnliche jüdische Note. Gesetz und Werke und so weiter ist recht häufig in diesem Buch. Aber es ist kein Wunder, weil Jakobus ja auch dort aufgewachsen war, als Jude im Judentum. Als Gemeindeleiter, wie gesagt, war er immer noch in Jerusalem, hatte das auch als Auftrag von Gott bekommen, unter den Juden zu missionieren. So war seine Nähe zu den Juden eben immer noch vorhanden. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass er seinen Brief auch an die 12 Stämme in der Zerstreuung richtet. In Vers 1 haben wir davon gelesen. Gemeint sind hier wohl Judenchristen, die irgendwo in der Diaspora unter den Heidenvölkern zerstreut lebten. Genau wissen wir es nicht. Vielleicht war es auch eine Art Rundschreiben an mehrere Gemeinden, die er einfach ermutigen wollte, in ihren Herausforderungen dem Herrn Jesus treu zu bleiben. Auf jeden Fall ist diese Botschaft auch für uns heute noch genauso relevant und sicher sehr wertvoll zu studieren. Die Frage ist, was ist nun das große Thema im Jakobusbrief? Wie schon betont, war Jakobus eine starke Persönlichkeit, einer, der Gottes Gebote sehr ernst nahm und für den ein gottgefälliges Leben oberste Priorität hatte. Und genau diese Ernsthaftigkeit merken wir auch in seinen Ausführungen, denn alle Selbsttäuschung, alle Heuchelei, alle Verkehrtheit des menschlichen Herzens, das deckt er schonungslos auf, indem er klar macht, dass jedes Lippenbekenntnis keinen Wert hat vor Gott. Nein, in der Nachfolge geht es um einen echten, authentischen, rettenden Glauben. Das ist das ganz große Thema, was sich durch diesen Brief hindurchzieht. Wie können wir authentisch, glaubwürdig leben? Und dieses Thema verdeutlicht Jakobus ganz schön mit vielen Bildern und Beispielen, um eben aufzuzeigen, wie machen wir das jetzt im Alltag, heute, morgen, übermorgen, zu Hause. Und er sagt, und es sind jetzt mehrere Themen, die uns da begegnen, zum Beispiel durch Ausharren in Versuchung. Durch Tätersein des Wortes Gottes dienen wir ihm. Durch einen Lebensstil der Barmherzigkeit, dem wir den Menschen dienen. Durch den richtigen Umgang mit unserer Zunge, was eine große Herausforderung ist. Oder auch dadurch, dass wir keine Bevorzugung bestimmter Personen vornehmen. Naja, den einen mag ich, den anderen nicht so, und das spürt er auch ein bisschen. Ein weiteres Thema ist, keine Freundschaft mit der Welt zu pflegen, weil es Gott widerspricht. Wir werden auch gelehrt, wie ein gottgefälliger Umgang mit Armut und Reichtum aussehen soll. Jakobus betont, dass bei alledem wir ganz besonders die Weisheit von oben benötigen. Er stellt sie auch der menschlichen Weisheit noch gegenüber. Und vor allem macht uns auch deutlich, wie Glaube und Werke kein Widerspruch sind, sondern zusammengehören. Es braucht beides in unserem Leben. Noch manche andere Themen spricht er an: Demut, Buße, Gutes tun. Es ist ein schönes Portfolio, eigentlich ein schöner Blumenstrauß, ja, wie ihr ihn hier auch in den schönsten Farben leuchten seht. Und Jakobus macht es deshalb, weil er in Sorge ist, dass seine Leser sich über sich selber täuschen könnten, dass sie denken, sie wären im Glauben und sind es eigentlich gar nicht, dass ihr Umgang mit Sprache, mit den Armen, ihr Umgang mit den Geboten Gottes, mit den Prüfungen im Leben überhaupt nicht dem entspricht, was ein Nachfolger Jesu tun sollte. Dass ihr Glaube gar nicht echt ist, obwohl sie es selber eigentlich so denken. Der Jakobusbrief ist deshalb kein typischer Lehrbrief, wie wir es vielleicht von Paulus, von Petrus Briefen kennen, sondern Jakobus führt vor allem aus, was ist ein gelebter Glaube im täglichen Leben. Bei ihm ist nicht der Schwerpunkt, wie finden wir den Weg zum Heil, sondern wie leben wir als Erlöste im Heil, wenn wir zu Jesus gehören. Und dafür benutzt er auch immer wieder Zitate, Beispiele aus der Bergpredigt und aus dem Buch der Sprüche. Das sind zwei ganz große Quellen, die wir da immer wieder entdecken werden. Und in beiden geht es genau darum: Tu das, was Gott sagt. Praktiziere es. Selig ist der, beendet Jesus seine Bergpredigt, selig ist der, der Gottes Worte nicht nur hört, sondern auch tut. Jakobus ist eben insgesamt sehr direkt in seinen Worten und das kann richtig wehtun. Vielleicht so wie bei einem Zahnarztbesuch. Wir lassen uns in den großen, langen Stuhl fallen, haben Platz genommen und dann heißt es Mund aufmachen. Dann kommt das grelle Licht, das uns erstmal blendet. Die Metallhaken arbeiten da irgendwo in den Zähnen rum, um die Beißerchen irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Und irgendwann kommt die Ansage an die Zahnarzthelferin, oben links, 17, irgendwelche komischen Zahlen, die wir nicht verstehen, Karies. Und dann wissen wir, was das bedeutet. Der Bohrer wird schon vorbereitet. Die Füllung wird schon gemacht. Keine schöne Situation. Keiner von uns freut sich vermutlich darauf. Das macht keinen Spaß. Aber wir wissen, es ist nötig. Das ist der Jakobusbrief. Klingt vielversprechend, oder? Jakobus errüttelt unser Leben wirklich durch. Nicht nur auf der theoretischen Ebene, sondern eben auf der ganz praktischen Ebene des Lebens. Er will wissen, wo ist Karies in unserem Glaubensleben? Wo sind die Löcher, die es zu stopfen gibt mit Gottes Gnade, mit Gehorsam, mit Hingabe? Ich hoffe, ihr seid dabei, bei dieser Untersuchung mal wieder richtig durchgeschüttelt, durchgerüttelt zu werden, wo die Löcher sind. Jakobus, er beginnt seinen Brief ohne eine große Einleitung. Und er startet bereits im zweiten Vers mit einem Thema, das uns täglich herausfordert und das Roland einleitend auch schon genannt hat. Wie gehen wir gottgefällig mit Prüfungen und Anfechtungen im Leben um? Also mit Situationen, die uns nicht schmecken. Welche Perspektive nehmen wir dann ein, wenn solche hässlichen, eher unschönen Seiten des Lebens uns begegnen? Drei wichtige Gedanken dazu führt Jakobus in diesen 8 Versen aus. Das erste ist die richtige innere Haltung in solchen Prüfungen. Das zweite ist der Nutzen von Prüfungen. Und das dritte wird sein die Hilfe in Prüfungen. Innere Haltung, Nutzen und Hilfe in Prüfungen. Der erste Punkt ist also unsere Herzenshaltung, die richtige innere Einstellung in Prüfungen. Wir lesen nochmal den Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Diese ersten Worte, meine Brüder, machen zunächst deutlich, er schreibt an Geschwister. Er spricht zu Gläubigen, also zu Menschen, die Jesus als Herrn und Heiland nachfolgen wollen. Und diese Gläubigen fordert er auf, die richtige Einstellung gegenüber Prüfungen einzunehmen. Prüfung bzw. Anfechtung, dieses Wort ist hier das große Stichwort, das sich durch den ganzen ersten Abschnitt zieht, sogar bis Vers 18 hinüber. Und im Griechischen gibt es dafür nur ein Wort, Peirasmus. Das kann Anfechtung, das kann Versuchung, Prüfung, Erprobung heißen. All diese Worte schwingen da mit. Und ganz besonders sind zwei Aspekte hier wesentlich. Das Wort Prüfung zum Beispiel bringt eher den positiven Aspekt zum Tragen als ein Mittel der Erprobung. Wir haben hier Anfechtung, betont ihr diesen negativen Aspekt, also dass auf feindlicher Seite gegen uns gekämpft wird. Und im ersten Kapitel von Jakobus begegnen uns diese beiden Aspekte wieder. Heute in den ersten 8 Versen geht es eher um Prüfungen, Erprobungen fürs Leben, um die Bewährtheit des Glaubens zu testen. In den folgenden Versen ab Vers 12 bis 18 geht es dann eher um die Versuchung zum Bösen hin, um Begierden auch, die uns zur Sünde verführen wollen und wie wir damit umgehen können. Jakobus sagt nun in Vers 2, dass wir Christen den Prüfungen und Schwierigkeiten im Leben mit Freude begegnen sollen. Rein menschlich empfinden wir in Prüfungszeiten aber oft genau das Gegenteil. Da ist Schmerz, da ist Niedergeschlagenheit. Wir sind vielleicht frustriert, unleidig. Wir beschweren uns gerne lautstark über diese furchtbare Situation, in die wir gerade geraten sind und die Gott uns zumutet. Wie soll da Freude aufkommen, wenn wir mitten in Schwierigkeiten stecken? Es ist gut, wenn wir im Text genau hinschauen, was Jakobus sagt und was nicht. Jakobus schreibt nicht, freut euch über Prüfungen, sondern erachtet es als Grund zur Freude, wenn ihr auf verschiedenste Weise auf die Probe gestellt werdet, sagt die Neue Genfer. Es geht also nicht darum, sich das Leben selber schwer zu machen, Prüfungen, Leiden zu suchen. Nein, das ist nicht die Aufgabe. Aber wir sollen eine besondere Perspektive einnehmen. Eine Perspektive, die anders mit Leiden und Prüfungen umgeht. Wir achten es als Grund zur Freude, von Gott auf die Probe gestellt zu werden. Warum? Weil wir wissen, dass Gott dadurch mit uns seine Ziele verfolgt. Nämlich, und davon heißt es auch im Text, unser Glaube, er soll reifen und er soll sich bewähren. Damit kommen wir schon zum zweiten Gedanken, der Nutzen von Prüfungen. Verse 3 und 4. Was Jakobus hier betont, ist eine ganz wichtige Lebensweisheit. Die Perspektive macht so viel aus in unserem Leben. Wo schauen wir hin? Auf was achten wir? Auf was setzen wir unsere Hoffnung? Unseren Glauben, unser Vertrauen. Wenn ich mich zum Beispiel immer als Opfer sehe und den anderen immer als böse einschätze, der mich stören will, der mich zu Fall bringen will, und die Umstände, die sind auch immer nur schlecht und gegen mich gerichtet. Wenn ich so denke, dann wird diese Einstellung meine Gefühle und mein Handeln beeinflussen. Es wird mich prägen, Tag für Tag. Das heißt konkret, Erprobungen und Prüfungen können mich entweder niederdrücken, entmutigen, mir das Leben schwer machen, mit der Folge, dass ich mürrisch werde, dass ich undankbar werde, unleidig und dass ich anfange, mich von Gott auch abzuwenden. Die Gebetszeiten werden dann vielleicht immer kürzer. Die Gemeinschaft mit anderen ist mir gar nicht mehr so wichtig und so weiter. Oder eben, ich kann auch anders denken. Und ich nehme ganz bewusst eine Perspektive ein, die dem Glauben in Jesus entspricht. Obwohl sie meinem Empfinden und vielleicht auch dem gesunden Menschenverstand entgegensteht. Reifer Glaube, er sieht diese Welt mit Gottes Augen. Reifer Glaube erkennt, wie man mit Entmutigungen, Krankheiten, familiären Problemen, beruflichem Chaos und manchen anderen Schwierigkeiten richtig umgeht. Diese dunklen Seiten des Lebens, sie sind schwer, oft sehr schwer. Sie machen keinen Spaß. Und dennoch hat Gott es eben so eingerichtet, dass alle Dinge uns zum Besten dienen sollen. Das steckt von seiner Seite dahinter, Römer 8, Vers 28. Und wer in schweren Zeiten an diesem Herrn feststellt, der erlebt eben genau diese Bewährung seines Glaubens, von dem wir hier lesen. Der erfährt, dass sein Glaube echt ist. Und das hat Auswirkungen. Vers 3. Ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit. Standfestigkeit. Andere übersetzen Geduld, Ausharren. All das schwingt hier mit. Gemeint ist ein standhaftes Ausharren in Gottes Kraft. Ganz wörtlich übersetzt heißt es darunter bleiben. Also nicht ausbrechen und abhauen wollen, wenn die Erprobung und die Belastung kommt. Nicht einfach weglaufen, wenn die Schwierigkeiten sich häufen und mir so viel Mühe machen. Wer gelernt hat, unter Gottes Erprobungen drunter zu bleiben, durchzuhalten, so sagt hier Jakobus, der bekommt Festigkeit. Der bekommt Standhaftigkeit in seinem Glauben, den wir uns ja alle wünschen. Der Bibellehrer Gerhard Mayer schreibt zu diesem Vers so schön: Heute sind tragende Christen gesucht. Christen, die man ertragen muss, gibt es schon genug. Heute sind tragende Christen gesucht, mit Profil, mit Fundament, denn Christen, die man ertragen muss, gibt es schon genug. Zu welcher Sorte von Christen zählen wir? Zählst du? Haben die Bewährungsproben in deinem Leben deinen Glauben stark gemacht? Wenn du zurückschaust, wo Gott dich schon durchgeführt hat? Oder hängen wir vielleicht immer noch in der Endlosschleife des Haderns, des Murrens über die Schicksalsschläge, die Gott uns zugemutet hat? Ohne dass wir geistlich vorwärts kommen, treten wir immer auf der Stelle. Hinter all dem, was Gott uns zumutet, verfolgt er immer ein großes Ziel. Das standhafte Ausharren soll nämlich Frucht bringen. Frucht bringen für die Ewigkeit. In Vers 4 lesen wir von dieser Frucht. Es ist die geistliche Reife, zu der uns Gott führen möchte. Gott möchte uns vollkommen machen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. So sagt Jesus mal in Johannes 5, Vers 48. Das ist Gottes großes Ziel mit deinem und meinem Leben. Dazu hat er uns erlöst, um uns zur vollen Mannesreife zu führen, wie es Paulus mal sagt im Brief an die Epheser. Vollkommen machen, reif machen, wachsen lassen. Das ist Gottes Ziel. Statt Mangel haben, hier am Ende von Vers 4, könnte man auch übersetzen, zurückbleiben, im Glauben zurückbleiben. Genau das möchte Gott ja verhindern. Ein Nichtwachsen im Glauben, ein Zurückbleiben im Heiligungsprozess. Gott hat uns bei der Wiedergeburt den Geist der Kraft gegeben. Er hat Jesus selber in uns wohnen lassen mit all der Fülle, die er mitbringt. Gottes Erlösungspaket ist vollkommen genial. Und deshalb geht es nun darum, sagt Jakobus, die Möglichkeiten des gottgeschenkten neuen Lebens in uns vollständig auszuschöpfen. Wir sind dazu berufen, voll zugerüstet von Gott hinauszuziehen in den täglichen Kampf, in den täglichen Kampf der Prüfungen, der Anfechtungen, der Herausforderungen, der Anfeindungen, egal was uns begegnet. Und ohne diese Erprobungen, die Gott immer wieder in unser Leben hineinbringt, ohne diese Proben würden wir nicht reif werden. Nicht reif genug für den Dienst und für die Aufgaben, die Gott für uns vorgesehen hat. Er möchte uns, dass wir ihm noch besser dienen können als bisher. Das sind seine Ziele, wenn er uns auf die Probe stellt. Eine Sache, die wir besonders brauchen in Erprobungen, ist die Weisheit. Damit kommen wir zum dritten Gedanken, die Hilfe in Prüfungen. Wenn Gott uns auf die Probe stellt, dann lässt er uns ja nicht einfach zappeln. So nach dem Motto, guck mal, wie du zurechtkommst, und so kurz vorm Absturz holt er uns wieder hoch. Nein, er gibt uns die Mittel und Hilfen von Anfang an mit auf den Weg. Die Mittel, die wir brauchen, um darin zu bestehen und eben nicht unterzugehen. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir es ganz genau. Ohne die Weisheit von oben, ohne die Weisheit durch den Heiligen Geist, haben wir keine Ahnung, wie wir uns in Versuchungen und Anfechtungen wirklich verhalten sollen. Wie schnell ist unser Latein oft am Ende. Und wie dumm wäre es deshalb, dieses Angebot Gottes nicht ernst zu nehmen. Dieses Angebot, das wir bitten dürfen um Weisheit für die entsprechende Situation, in der wir gerade stecken, mit der wir gerade kämpfen. Denn Gott selber, er bietet uns seine Weisheit an. Und es wird extra betont hier in Vers 5, wie gerne und ohne Vorwurf Gott gibt. Er wartet nur darauf, dich zu beschenken, dir das zu geben, was du in deiner Situation benötigst. Und mit Weisheit ist hier nicht Wissen oder Erkenntnis gemeint, sondern es geht vielmehr um die Fähigkeit, die richtigen Ziele auf dem richtigen Weg zu erreichen. Die richtigen Ziele auf dem richtigen Weg, also in Gottes Sinn, zu gehen. Um diese Weisheit sollen wir bitten, nicht nur in Erprobungen, aber dort doch ganz besonders. Allerdings gibt es auch eine Bedingung dafür, damit wir diese Weisheit von Gott auch empfangen. Und wie so oft ist es auch hier wieder eine Frage der Herzenshaltung. Vers 8. Die Frage ist nämlich, finden sich in meinem Herzen Zweifel wieder? Herrscht dort womöglich Wankelmütigkeit, wie bei den Wellen, hoch und runter? Bin ich einer, der seine Meinung zu Gott ständig wieder ändert und anpasst? Einer, der sich vielleicht eher passiv auch von äußeren Dingen und Umständen manipulieren lässt? So eben wie eine Welle, die mal wieder aufgeht und wieder abgeht, wieder auf und wieder ab. Und ganz wichtig, wenn es hier von Zweifel heißt, dann bedeutet das nicht Unsicherheit oder wir haben Fragen an irgendwelche Dinge, die wir an Gott stellen. Das ist ganz normal. Damit kann Gott gut umgehen. wenn du aufrichtige Fragen an ihn stellst. Der Zweifel, der hier gemeint ist, ist aber viel stärker. Und deshalb wird auch die Parallele gezogen zu den Meereswogen, die eben auf und ab gehen, die hin und her geworfen werden. Da wird vielmehr angedeutet, eine Wankelmütigkeit, eine Unbeständigkeit, die irgendwo in unserem Leben vorherrscht. Das heißt, der Zweifler hier in unserem Text, er weiß nicht, was er will. Und er weiß auch nicht, wem sein Herz und seine Loyalität gilt. Er sitzt irgendwo zwischen den Stühlen, zwischen Unglaube und Glaube hadert er mit sich herum. Er weiß nicht so richtig, wem er vertrauen soll, wem er sein Glauben schenken soll. Und ein Gebet um Weisheit in diesem Zustand, in dem ich Gott gar nicht wirklich vertraue, in dem ich eigentlich gar nichts erwarte von ihm, ist völlig bedeutungslos, sagt Jakobus. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, lesen wir in Vers 7. Solche Gebete werden nicht erhört. Erst dann, wenn wir anfangen, Gott zu bekennen. Ja, ich will dir vertrauen. Ich will dir mein Herz schenken. Auch wenn es mir schwerfällt, können vielleicht beten, wie es die Jünger mal gemacht haben. Herr, hilf meinem Unglauben. Hilf meinem Unglauben. Und dann wird Gott die Himmelstüren aufmachen. Er wird uns die Weisheit geben und noch viel mehr. All das, was wir in den entsprechenden Situationen des Lebens benötigen. Er sieht in unser Herz hinein und er sieht, wie wir es meinen. Jetzt hat Jakobus, glaube ich, mal so richtig gerüttelt, geschüttelt, vielleicht auch das ein oder andere Karies aufgezeigt, das ein oder andere Loch. Und ich glaube, seine Botschaft war wichtig. Prüfungen und Erprobungen sind keine Sackgassen, sondern Chancen. Chancen, damit Gott zu seinem Ziel kommt. Er möchte uns geistlich vorankommen sehen. Er möchte, dass unser Glaube an Standhaftigkeit, an Festigkeit dazu gewinnt. Dass wir nicht wetterwendig sind, dass uns nicht die Zweifel vom vertrauensvollen Glauben abhalten. Gott möchte, dass wir ihm unser ganzes Vertrauen schenken. Denn seine Vaterliebe will ja immer nur das Beste für uns. Er möchte uns beschenken. Er möchte, dass es uns an nichts mangelt, haben wir gelesen, schon gar nicht an Weisheit. Die Weisheit von oben, die wir so nötig haben. Die nächste Prüfung, sie kommt bestimmt. Die nächste Erprobung in deinem Leben. Und die Frage wird sein, wie wirst du reagieren? Wie gehst du damit um? Nimmst du es mit Freuden auf, wenn Gott dich das nächste Mal in seine Schule des geistlichen Wachstums mit hineinnimmt? Findest du dann die Perspektive, auf ihn zu schauen? Die Perspektive eines echten, bewährten Glaubens? Ich wünsche es mir. Ich wünsche es uns allen. Von ganzem Herzen. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, es ist so ermutigend, dass du hinter allem stehst, dass es keine Prüfung und Anfechtung in unserem Leben gibt, die du nicht kennst, die du nicht weißt und du verfolgst damit deine Ziele. Wir sehen das im Alltag nicht immer klar. Es fällt uns oft schwer, Herr Jesus, das als Freude wahrzunehmen, dass du uns verändern möchtest, dass du uns dir ähnlicher machen willst. Das Ergebnis wollen wir gerne, aber die Prüfung ist oft nicht so leicht, Herr Jesus. Und ich bete, dass wir in diesen Momenten immer wieder ja, diesen Blick auf dich richten, diese Perspektive des echten Glaubens einnehmen und einfach beten und schreien zu dir um diese Weisheit, um diese Hilfe, um diese Kraft, die du so gerne gibst. Danke, dass wir ja einen großen Heiland haben dürfen, der gerne gibt, der auch unser Herz sieht, Herr Jesus. Reinige es immer wieder von all dem, was dir nicht gefällt, und hilf uns, dass wir mit aufrichtigem Herzen zu dir kommen. Und dass dadurch, wie du uns dann prüfst und erprobst, auch wirklich echter, wahrer Glaube entstehen kann. Dass er standfester wird, dass er stärker wird, immer mehr vollkommener wird, Herr Jesus. So wie du es möchtest für unser Leben. Danke, dass du mit uns gehst in die nächsten Tage und Wochen und dass du uns hilfst, die richtige Perspektive einzunehmen, egal was auf uns zukommt. Amen.